Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Aufs Äußere kommt es nicht an. Das hören wir ja immer wieder. Wir sagen es manchmal auch und wir wissen alle, es stimmt meistens nicht. Auch nicht beim Geld, denn sonst hätte ja die britische Münzprägeanstalt nicht schon vor Wochen damit begonnen, so knapp 30 Milliarden neue 50 Pence Münzen zu prägen. Die ersten werden ab heute in Umlauf gebracht und das nehmen wir zum Anlass, um mit Christian Thiel zu reden, Professor für soziale Arbeit an der Internationalen Hochschule Augsburg, und zu seinen Fachgebieten gehören seit vielen Jahren die Geld- und übrigens auch die Kriminalsoziologie. Schönen guten Morgen, Herr Thiel.
Guten Morgen.
Diese neue 50-Pence-Münze, das kann man einfach erklären, warum das notwendig ist. Die trägt jetzt den Kopf von König Charles III. Auf den alten, die natürlich auch ihre Gültigkeit behalten war, Königin Elizabeth. Das ist historisch notwendig, aber 27 Milliarden werden es, glaube ich, insgesamt sein. Neue Münzen, die geprägt werden müssen. Ist denn das heutzutage noch notwendig? Ist das so wichtig, welcher Kopf da drauf ist?
Ich denke schon, ja, das hat einfach wahrscheinlich den ganz einfachen Grund, dass hier Tradition gewahrt wird. Charles repräsentiert ja die Monarchie und die ist ja immer noch wichtig, auch für die britische Nationalidentität. Und nachdem das britische Pfund ja auch die älteste Währung der Welt ist, muss man da auch eine gewisse Tradition wahren. Und das umso mehr, als dass sich die Währung ja eh ständig ändert. Also auch die Pfundnoten oder die Pfundmünzen wurden ja während der Regentschaft von Elisabeth II. Mehrfach neu gestaltet. Und da muss zumindest ein Element dann gleich bleiben. Das ist halt der Kopf des Monarchen. Und dazu gehört natürlich auch, dass Charles jetzt nach links gucken muss. Ja, also es sagt, besagt ja auch die Tradition, dass sich mit dem Herrscherwechsel die Blickrichtung ändert. Elisabeth hat immer nach rechts geguckt, er muss jetzt immer nach links schauen.
Das ist ein interessantes Detail irgendwie. Das heißt aber auch, man hat wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Kann man denn die Leute dann aufhübschen? Ich meine, auf einer Münze, das ist ja kein Foto, aber ist das traditionell so, dass Herrscher in der Regel auf der Münze ein bisschen besser aussehen als morgens nach dem Aufstehen auf dem Thron?
Ja, bestimmt. Also es wird natürlich immer neu gestaltet. Also die Münzen wurden ja allein während Elisabeth II., glaube ich, 4 oder 5 Mal neu gestaltet, um die Kopfbilder auch ihrem Alter anzupassen. Ja, da hat man natürlich auch mit sicherlich ein bisschen geschönt, aber da gilt natürlich die alte Problematik, die eigentlich für alle Herrscherbilder gilt. Das ist so ein Zwiespalt zwischen Ästhetik, Schönheit und Erkennbarkeit. Er muss ja noch als Charles erkennbar sein, sonst funktioniert die Geschichte ja nicht.
Ich gebe mal historisches Halbwissen preis. Es ist doch irgendwann mal so gewesen, als es den Übergang gab vom Tauschhandel halt zu irgendeinem Symbolhandel, möchte man nennen, da hat man halt Goldstücke, Silberstücke, was man hatte, genommen, ja, auf denen ja anfänglich gar nichts drauf stand. Wann hat man überhaupt angefangen, Münzen zu prägen?
Ja, das geht sehr weit in die Geschichte zurück, verliert sich auch so ein bisschen im Dunkel der Geschichte. Wahrscheinlich waren die ersten Münzen aus Elektrum und das Siegel des Herrschers war einfach so eine Art Qualitätssignal, also im Sinne von einer Normierung, ja, dieses davor erforderliche ständige Abwiegen der Münzen nicht mehr machen musste. Hat man dann letztlich auch begonnen, da so ein Herrschersiegel drauf zu prägen, damit die Leute einfach wussten, das hat jetzt so und so viel Gramm Edelmetall oder das ist aus reinem Edelmetall, weil ich meine, die ganze Geschichte des Geldes ist natürlich immer begleitet auch von Fälschungen und Täuschungen und Tricksereien.
Das heißt, das war dann historisch und ist es ja bis heute so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Man versucht ja auch gerade auch bei Scheinen das immer komplizierter zu machen, damit die Fälschungen immer schwieriger werden und die Fälscher werden in der Regel auch immer raffinierter, ne?
Genau, richtig. Ja, das ist einfach ein Rennen, immer ein Rennen zwischen einerseits der Druckbranche, der Prägebranche und andererseits natürlich den Fälschern. Und aus diesem ganzen Rennen ist ja auch ganz viel dessen erwachsen, was jetzt so typisch für Geld ist, ja, diese ganzen Gestaltungselemente, ja, wenn Sie an die Banknoten denken mit diesen Ornamenten und den Gujochen, den geschwungenen Linien, ja, das waren eigentlich ursprünglich alles Sicherheitsmerkmale, die von der Druckbranche eingeführt wurden und die wir jetzt heute als ganz typische Bildsprache des Geldes wahrnehmen.
Aber typische Bildsprache, ich habe schon das Gefühl, das ist schon je nach Weltreligion auch unterschiedlich, gerade bei Scheinen, die sind ja nun theoretisch bunt und ich habe da folgenden Verdacht, lässt sich wahrscheinlich wissenschaftlich nicht wirklich festmachen, je seriöser und stärker eine Währung ist, desto langweiliger sieht sie aus. Ich war gelegentlich in meinem Leben in exotischen Ländern, die dann teilweise Papageien, Urwälder und sonst was auf ihren Geldscheinen haben. Ich finde, von allen mir bekannten Währungen hat keine so unfassbar langweilige Scheine wie der amerikanische Dollar. Also macht Langeweile seriös?
Ähm, Ja, ob jetzt der amerikanische Dollar inzwischen noch so seriös ist, das sei mal dahingestellt. Also die Schweizer haben zum Beispiel ein wunderschön buntes Geld. Man kann ja auch durchaus den Schweizer Franken als eine sehr seriöse Währung betrachten. Also das würde ich nicht unbedingt gleichsetzen. Vielleicht ist es eher auch Ausdruck einer bestimmten Geschichte, vielleicht auch einer bestimmten Währungstradition, die ja hier bei dem Dollar ebenfalls sehr stark ist. Also ich glaube, da kommt man irgendwo so aus bestimmten Gestaltungslinien nicht mehr raus. Es hat man auch beispielsweise bei der D-Mark gesehen. Ja? Also bei der D-Mark war es eben so, dass seit der Ausgabe der ersten Reichsbanknoten die Hunderter zum Beispiel immer blau waren. Egal wie Regime gewechselt haben, selbst in der DDR waren die Hunderter immer blau. Das sind einfach so bestimmte Dinge, so Währungstraditionen, Gestaltungstraditionen, die dann bestehen bleiben. Und wahrscheinlich ist deswegen der Dollar etwas langweilig.
Was sagt es eigentlich über den Euro aus, dass auf wirklich allen Euroscheinen Dinge drauf sind, die nicht existieren? Jeder Euroschein zeigt eine Brücke und keine davon gibt es.
Genau, oder auf der Vorderseite dann natürlich die Fenster und Tore. Ja, das ist eine gewisse Symbolik. Man hatte schlichtweg halt einfach das Problem, dass es ja nicht so viele Scheine gibt. Und dann war natürlich die Frage, also wenn ich jetzt nur eine begrenzte Anzahl an Scheinen habe, was drucke ich da drauf? Wenn ich jetzt ein Bauwerk, ein bestehendes, existentes Bauwerk hier drauf drucke oder bestehende oder ehemalige Persönlichkeiten, dann sind die auch immer konkreten Ländern zuzuordnen. Und da müssen natürlich andere Länder zwangsläufig außen vor bleiben. Deswegen hat man sich letztlich dafür entschieden, auf Gesichter, auf Köpfe zu verzichten, auf konkrete Bauwerke zu verzichten und diese idealisierten Kunstepochen, das ist ja nichts anderes, drückt es ja aus, verschiedene Epochen der Architektur und so weiter, da eben auf die Scheine zu nehmen.
Es gibt Leute, die das übrigens nachgebaut haben, in klein die Brücken, in groß gibt es sie nicht. Aber das war ein Thema am Rande. Wir haben geredet heute, weil heute ein neues 50-Pence-Stück in Großbritannien in Umlauf gebracht wird mit König Charles III., der auch in eine andere Richtung guckt. Wir haben als Elisabeth, wir haben jetzt auch das gelernt, warum das so ist, und zwar von Christian Thiel. Er ist, ich nenne das jetzt mal so zusammenfassend, unter anderem Geldsoziologe. Herr Thiel, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Danke sehr.